Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einem neuen Chip and Charge Zwischenruf hier auf meinsportpodcast.de. Es ist ein wenig wie das Warten aufs Christkind. Wir warten auf die neue Saison, die Anfang des Jahres wieder losgeht und wollen uns und euch so ein bisschen die Zeit überbrücken mit ein paar Spielerporträts. Herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe von vieren von unseren Chip and Charge Zwischenrufen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben uns da vor ein paar Wochen drüber Gedanken gemacht, Mensch, lass uns doch einfach mal so ein paar Spieler vorstellen, die in den letzten 15 bis 20 Jahren von Belang waren, beziehungsweise die das Tennis mitgeprägt haben, aber über die heute nicht mehr unbedingt jeder spricht. Eigentlich, also ich fand die Idee von Anfang an super.
Ja, es hat auch Spaß gemacht, glaube ich, uns beiden. Und wenn wir jetzt die Namen, also wenn man so die Namen durchgeht, also wir haben gewählt Justine, ne, und David Nalbandian, Gustavo Kürten und Dinara Safina, dann hat man kurze Assoziationen, weiß vielleicht noch so ein paar Eckpunkte der Karriere, selbst wenn man das damals eng verfolgt hat. Aber so die Genauigkeiten sind nicht mehr drin und es kommt immer wieder Interessantes und Spannendes zutage. Und ich glaube, das war, was uns besonderen Spaß gemacht hat und was wir natürlich auch hoffen, euch Spaß macht.
Die erste Ausgabe heute, das ist nämlich das Thema Justine Henin. Justine Henin, die in den Nullerjahren zwischendurch als fast unschlagbar galt, die zwischendurch einen Lauf hatte, wo sie 4 Grand-Slam-Finals hintereinander erreicht hatte, dann insgesamt 7 Grand-Slams erreicht hat, beziehungsweise gewonnen hat, die ja Nummer 1 der Weltrangliste war, die dann zwischendurch abgetreten war, die dann wiederkam, sofort das Finale eines Grand-Slams erreicht hat und dann quasi heimlich, still und leise abgetreten ist. Und heimlich, still und leise, das ist auch so ein bisschen etwas, was ich über die Karriere von Justine Henin drüber setzen würde, weil Justine Henin war eine der bestimmenden Spielerinnen der Nullerjahre. Sie könnte jetzt, wenn man das mit Serena Williams vergleicht, sie könnte immer noch spielen, sie ist 36 Jahre alt, aber sie ist auf der Tour unterwegs gewesen, wie sie am Ende dann auch abgetreten ist. Das war eher ruhig, sie war immer eine sehr, sehr ernste Spielerin, die ja wenig auf dem Platz gezeigt hat an Emotionen, aber die dazwischendurch eine unglaublich bestimmende Spielerin dieses Sports war.
Ja, zwei Sachen dazu. Sie war natürlich sehr ernsthaft. Sie hat aber auch so ein bisschen den Ruf des Bösen, gerade im Vergleich zu Kim Clijsters. Zu dem Verhältnis reden wir sicherlich gleich noch, einfach weil Kim Clijsters natürlich so eine offene Persönlichkeit ist, immer viel gelacht hat. Anna war eben die Ernste. Dann war natürlich dieser Vorfall mit der gehobenen Hand, damals gegen Serena Williams, eine ganz große Sache, als sie zum ersten Mal einen Grand Slam gewann und Serena Williams eben das Gefühl hatte, dass Justine Henin betrogen hätte. Da sprechen wir sicherlich gleich auch noch drüber. Und dann damals das Australian Open Finale 2006, wo viele das Gefühl hatten, sie würde Amélie Mauresmo den Sieg nicht gönnen, würde nicht noch die paar Spiele zu Ende spielen. Das hat so ein bisschen ihrem Ruf Schaden, oder da hat ihr Ruf so ein bisschen dran gelitten. Ich glaube, dann bei ihrem Comeback hatten die Leute mehr über, vielleicht auch für ihre Art zu spielen, auch vielleicht für ihre Geschichte, die nicht ganz einfach war, wie sie ins Tennis gekommen ist. Und was mir eben auch nochmal auffiel, als ich mir die Karriere anguckte, es war eine sehr typische Tenniskarriere. Wir sind so ein bisschen in den letzten Jahren verwöhnt worden. Wir nehmen jetzt eben so Tennis auch als den Sport war, wo man 10, 15 Jahre lang eine Karriere auf höchstem Niveau haben kann. Aber bis vielleicht noch wirklich die Generation um Federer und Serena hochkam, war es sehr prototypisch, vielleicht 5, 6, 7 goldene Jahre zu haben und davor 2, 3 Jahre haben, um reinzukommen und dann irgendwann ziemlich schnell abzutreten. Und da hat sie eine sehr klassische Tenniskarriere hingelegt. Selbst mit der Unterbrechung waren es im Endeffekt 10 Jahre, die sie auf hohem Niveau gespielt hat. Und das war eine sehr typische Tenniskarriere. Und dafür hat sie sehr, sehr viel aus diesen Jahren rausgeholt.
Sie ist erstmals quasi auf der Tour aufgetaucht im Jahr 98, beziehungsweise etwas früher sogar noch. Ende 96 hat sie ihr erstes 10K ITF-Turnier gespielt. Dann 97, 98 hat sie dann auch auf diesen 25.000er-Turnieren gespielt, wo sie dann 1999 dann erst erste Mal wirklich aufgefallen ist. 99 dann bei den French Open. Die French Open, die hinterher dann sich als ihr absolut Überturnier erwiesen haben, da hat sie sich damals durch die Qualifikation gespielt und ist in die zweite Runde gekommen, hat damals in der ersten Runde noch gegen Christina Brandi gewonnen aus Puerto Rico und hat dann in der zweiten Runde gegen Lindsay Davenport in einem ganz, ganz knappen Match damals verloren. 6-3, 2-6, 7-5. Und ich habe mir das nochmal in der Recherche angeguckt. Ich meine sogar, das Spiel damals nicht verfolgt zu haben oder gesehen zu haben, aber das damals verfolgt zu haben, dass Lindsay Davenport damals an Nummer 2 der Weltrangliste unglaubliche Probleme hatte gegen eine belgische Qualifikantin. Das war so das erste Mal, dass sie damals so auf die Tour gekommen ist. Als Juniorin hat sie da dann schon wirklich große Erfolge gefeiert oder ist sie wirklich erst als Seniorin da reingekommen?
Ne, man wusste so ein bisschen um sie, aber man muss natürlich jetzt bedenken, einfach auch wenn du dir sagst, wie du das damals verfolgt hast, wurden damals nicht alle Matches in irgendeiner Form aufgenommen, gestreamt. Natürlich bei den Grand Slam Turnieren gab es Kameras, aber es wurde eher hin und her gesprungen. Es wurde nicht ein Stream von jedem Court angeboten. Es gab damals Tennismagazine, aber noch nicht das Internet, wie wir es in der heutigen Form kennen. Von daher viel hat man damals schon irgendwie so mitbekommen, aber natürlich nicht in der Ausführlichkeit wie heute. Heute reden wir über irgendwelche 16-Jährigen und haben über die schon halbe Bücher zur Verfügung. Und damals war es eher so ein, okay, wir wissen, die Person gibt es. Wir wissen, die Person ist unter Umständen relevant, aber wissen noch nicht viel mehr. Und sie galt definitiv als eine sehr gute Juniorin. Sie hatte ja durchaus eine schwierige Kindheit. Es wurde immer so damals, als sie wirklich bei dem French Open dominierte, diese Geschichte erzählt, wie sie mit ihrer Mutter da immer hingefahren ist zu dem French Open, ihre Mutter ein großer Tennisfan und ihre Mutter ist dann allerdings gestorben und dann kam eben Carlos Rodriguez in ihr Leben. Das war dieser argentinische Coach, der dann später auch so ein bisschen die Vaterfigur für sie wurde, weil es dort auch ein paar Schwierigkeiten gab und der sie total geprägt hat. Und wer Justine Henin hier Tennis spielen sehen, der hat Carlos Rodriguez auf der Tribüne gesehen, mit dem sie auch sehr aktiv, manche würden sagen, von dem sie sehr aktiv gecoacht wurde, andere würden sagen, mit dem sie sehr aktiv kommuniziert hat. Und als Carlos Rodriguez reinkam und sie dann ja eben auch diese Juniorinnen-Erfolge feierte und dann eben einen kleinen Durchbruch und dann schnell einen großen Durchbruch auf der Tour schaffte, da war schon klar, okay, die Lorbeeren, die hier vorausgeschickt worden waren, die waren ganz legitim.
Den ersten Titel holte Justine Henin 31. beziehungsweise Anfang 2001, als sie an der Gold Coast gewonnen hat, damals gegen Silvia Farina Ilia aus Italien, hatte sie das erste Turnier gewonnen. 43 insgesamt sollten für sie dann kommen, 43 Turniere. 2001 war das dann so das Durchbruchsjahr. Erstmal das Achtelfinale bei den Australian Open. Dort hat sie dann ganz knapp Monica Seles unterlegen, konnte dann weiter wirklich gute Turniere spielen. Ist in Estoril zum Beispiel ins Halbfinale gekommen, hat in Hamburg das Viertelfinale, damals das Turnier in Hamburg noch das Viertelfinale gespielt. Dann hat sie in Berlin damals nach sehr, sehr gutem Spiel gegen Jennifer Capriati im Halbfinale verloren, vorher Venus Williams geschlagen und die deutschen Tennisfans werden sich etwas noch erinnern an sie. Jana Kandar hat sie zum Beispiel damals in der zweiten Runde besiegt. Und dann kamen die French Open 2001 und da gab es quasi das erste Duell auf der ganz, ganz großen Ebene gegen Kim Clijsters, damals im Halbfinale. Kim Clijsters hat das gewonnen. Am Ende gab es, ich habe es nochmal nachgeguckt, 25 Duelle zwischen Kim Clijsters und Justine Henin. Und so ein bisschen, wie sich diese Karrieren der beiden spiegelten, also mit den Erfolgen, mit dem Rücktritt, dann wieder Comeback und wieder weiteren Erfolgen, 12-13 aus der Sicht von Justine Henin, auch da hat sich die Karriere so ein bisschen gespiegelt damals.
Und sie war am Anfang die große Nemesis von Henin, weil Henin nicht genau wusste, wie sie gegen sie gewinnen sollte. Und wenn man sich dieses Halbfinale der French Open anschaut und um die späteren Erfolge von Henin weiß und welche große Bedeutung das Match damals auch hatte, denn es war das erste Mal, dass zwei Belgierinnen dort aufeinander trafen im Halbfinale, das erste Mal, dass eine Belgierin das Finale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht hat und es war damals ein ganz groß gehyptes Match. Ich kann mich auch noch dran erinnern und alle gingen eigentlich davon aus, dass Henin das gewinnen würde. Sie hat dann ja danach auch nie wieder ein Sandplatz-Match gegen Clijsters verloren, aber dann sieht man Clijsters, die damals wirklich ja fast noch schneller, noch athletischer war, als sie später sein würde, noch mehr Power in den Schlägen hatte. Sie hat es nachher so ein bisschen mehr fast auf ein hohes Verwaltungsniveau gestellt und ist deswegen dann sehr erfolgreich geworden, Clijsters. Aber hier ist sie noch mehr auf Angriff gegangen, hat dann ja später auch dieses krasse Finale gegen Capriati verloren. Auf jeden Fall, Henin scheiterte an ihr in einem Match, ganz ehrlich, wenn man jetzt auch nochmal die Höhepunkte guckt, dass sie hätte gewinnen müssen. Mhm. Und dass sie, glaube ich, auch sehr zugesetzt hat. Und das ist auch so ein bisschen etwas, was sich durch die Karriere von Henin zieht. Sie hat sie hat Konstanz auf sehr hohem Niveau drin gehabt, aber sie hat auch immer wieder Niederlagen dabei gehabt, die völlig überraschend waren oder die in dem Kontext damals überraschend waren und die nicht so richtig zu erklären waren. Aber sie war eine, die dann doch trotz aller Erfolge eben so ein bisschen mit den Nerven zu kämpfen hatte und mit den Erwartungen zu kämpfen hatte. Und das war, glaube ich, damals ein ganz konkreter Fall, wo sie einfach, ja, überfordert war mit der Situation. Sie hat es dann später ausgeglichen, diese Scharte mehrfach gegen Clijsters, aber dieses erste Mal, das hat sie dann wirklich gegen Clijsters verloren.
Ja, das Halbfinale 2001. Du hast gesagt, es gab immer mal wieder so unerklärliche Niederlagen von Justine Henin. Und da wollte ich gerade noch drauf zu sprechen kommen. 2002 bei den French Open, wo damals Justine Henin als Nummer 5 der Weltrangliste quasi als Mitfavoritin, als große Mitfavoritin ins Turnier gegangen ist, unterlag sie der Ungarin Aniko Kaprosz damals mit 6:4, 1:6 und 0:6. Völlig unerklärlich damals.
Ja, auch ein Match, an das ich mich jetzt nicht erinnern kann, es gesehen zu haben, auch nicht so viel drüber gefunden habe, aber es ist etwas, was dann in späteren Jahren auch immer wieder herausgestrichen wurde, als ein Match, was ja so ein bisschen wirklich heraussticht, gerade aus dieser French Open Karriere, die danach ja absolut spektakulär war. Sie hatte dann nochmal diese frühe Niederlage 2004, aber 2004 war eben das Jahr der Verletzungen und Krankheiten für sie, von daher, das war zu erklären, das hier war nicht zu erklären, aber wir haben es natürlich bei anderen Spielern immer wieder gesehen. Zum Beispiel ein Roger Federer war ja durchaus auch berühmt für frühe Grand-Slam-Niederlagen in seiner Karriere oder früh in seiner Karriere, jetzt natürlich nicht mehr, aber damals, als es so viele Erwartungen gab, aber er eben es noch nicht geschafft hat, dann den großen Titel zu holen oder ganz weit von einem Grand-Slam-Turnier zu kommen. Da hat er eben auch frühe Niederlagen bei Grand-Slam-Turnieren gehabt und unter anderem hier bei den French Open, und das ist natürlich eine von vielen Parallelen, die es zwischen den beiden für einige Jahre gab.
French Open galten zwischendurch als das Turnier von Justine Henin. Auch in Wimbledon hatte sie immer wieder gute Ergebnisse. Zum Beispiel 2001, ihr erstes Finale, was sie damals gegen Venus Williams verloren hat. Mit 6:1, 3:6 und 6:0 gewann damals Venus Williams. Vorher hatte Justine Henin zwei absolute Rasenplatz-Spezialistinnen mit Jennifer Capriati, Conchita Martinez rausgeworfen. Auch Anke Huber war damals eins der Opfer von Justine Henin. Und damals im Finale ist sie ausgeschieden. Es brauchte noch quasi anderthalb Jahre, bis sie so ein bisschen, bis der Knopf aufgegangen ist bei diesen Grand-Slam-Turnieren. Es war das Jahr 2003, in dem sie dann auch zum ersten Mal die Nummer 1 der Weltrangliste geworden ist. Bei den Australian Open erreichte sie das Halbfinale damals, verlor wieder gegen Venus Williams 3:6, 3:6. Danach konnte sie dann aber zum Beispiel das Turnier in Dubai gewinnen, als die hintereinander Anastasia Mishkina, Jennifer Capriati und Monica Seles besiegte. Damals die 3, 4 und 5 der Setzliste. Dann konnte sie in Miami das Viertelfinale erreichen. In Charleston gewann sie gegen Serena Williams im Finale und konnte dann weiter ihren Lauf fortsetzen. Und dann funktionierte es auch bei den Grand Slam Turnieren 2003, die French Open. Ihr erster großer Erfolg und vor allen Dingen wieder im Finale gegen Kim Clijsters.
Und ein legendäres Halbfinale. Sprechen wir mal ein bisschen über beide Matches. Dieses Halbfinale gegen Serena Williams, die ja damals absolut dominierte, gerade den ersten Serena Slam gewonnen hatte, die Titelverteidigerin hier war, und beide spielten gegeneinander. Es war ein Match, was sehr groß erwartet worden war, auch weil Serena Williams in der Vorbereitung zwar nicht perfekt, aber sehr gut gespielt hatte. Und, damals schon als die beste Sandplatzspielerin, aber noch ohne den Grand Slam Titel galt. Und sie trafen aufeinander und es gab eben diese eine Szene, wo Justine, also klassische Szene im Tennis, ein Spieler oder eine Spielerin bittet noch kurz darum, dass der Aufschlag quasi aufgehalten wird oder dass die Gegnerin noch wartet, weil es ein bisschen unruhig ist, weil noch was auf dem Platz passiert. Das passierte hier auch im Match. Der damals noch hebte die Hand und bat Serena Williams, den Aufschlag zu verzögern. Der kam aber rüber und danach hat Anna abgestritten, diese Hand gehoben zu haben. Das ist eine Situation, die sehr viel und sehr kontrovers diskutiert worden ist über die Jahre. Anna hat sich immer mal wieder dazu geäußert. Ich habe nie eine ganz klare Aussage dazu gefunden. Für Serena Williams war es eine ganz große Sache in ihrer Karriere, die sie auch immer wieder aufgegriffen hat. Wir können auch davon ausgehen, dass ihr Wutausbruch bei den diesjährigen US Open immer noch so ein bisschen in dem Kontext stand, wo sie das Gefühl hatte, dass sie immer mal wieder betrogen worden ist. Zum Beispiel in diesem Match, dass Anna Ardern, die damals eben auch im Ruf stand, mit ihrem Coach aktiv zu arbeiten auf dem Platz, dass sie darauf eben sagen wollte, ich habe mich nie coachen lassen. Also das hat Serena damals sehr zugesetzt, dieses Match. Und für Anna Ardern war es war es so ein bisschen das ganz große Durchbruchsmatch, weil sie da einfach wirklich die damals beste Spielerin der Welt in einem großen Match, in einem engen Match geschlagen hat. Und diese eine Szene sollte nicht davon ablenken, dass sie die bessere Spielerin war, dass sie ein spektakuläres Match gespielt hat und es dann ja auch ins Finale mitnahm und da eine astreine Leistung gebracht hat. Die ersten anderthalb Sätze waren fantastisch, dann kam Clijsters noch ein bisschen ran, aber da war da dann wirklich schon die beste Spielerin, nicht nur auf dem Sandplatz, sondern wahrscheinlich schon in der Welt.
Damals gab es, beziehungsweise dass Serena Williams das sehr persönlich genommen hat, es gab mal ein Spiel, ich glaube in Rom war das, zwischen Serena Williams und Jelena Jankovic, wo es da auch Streitereien gab, beziehungsweise Diskussionen zwischen Jelena Jankovic und Serena Williams, und sie sich bei der Verabschiedung, beziehungsweise beim Händeschütteln am Netz nach dem Spiel, Serena zu Jelena Jankovic gesagt hat, I'm not Justine. Und das hat ihr jahrelang, wie gesagt, vielleicht bis heute zugesetzt, dieses Match 2003. Also können wir quasi auch so einen Kontext setzen zu dieser, ja, zu diesem Ausraster 2018 bei den US Open. Eine ganz, ganz, ja, eine Tennishistorie, eine tennishistorische Geschichte, die wir so nicht außer Acht lassen können.
Oh nein, auf keinen Fall. Und es gehört eben zur Karriere von beiden Spielerinnen dazu. Beide Spielerinnen, fantastische Spielerinnen, aber eben auch teils kontrovers diskutiert, dafür, wie sie sich auf dem Platz benommen haben. Und viele werden sagen, okay, das gehört zu einer Karriere auf dem Niveau dazu. Nur so kommt man am Ende nach oben. Rücksichtslosigkeit ist immer ein hartes Wort, aber man braucht eine gewisse Rücksichtslosigkeit in den entscheidenden Momenten, um es zu schaffen. Und es gehört eben zu beiden dazu. Und diese Geschichte ist eine ganz wichtige, denke ich, in den letzten Jahren gewesen. Und wer da im Tennis geblieben, wer länger drin geblieben und sagen wir, hätte noch 4, 5 Grand Slams gewonnen und beide hätten eher eine ähnliche Anzahl von Grand Slams gehabt, dann wäre diese Geschichte wahrscheinlich noch größer gewesen, eben auch weil Anna, da sprechen wir sicherlich gleich noch im Jahr 2007 drüber, teils dominant war gegen Serena Williams und neben ihrer Schwester sicherlich die größte Gegnerin, die sie je in ihrer Karriere gesehen hat. Und trotzdem lag eben immer dieser Schatten der gehobenen Hand darüber, und du hast recht, ich erinnere mich auch noch daran, Rom oder Madrid, eins der beiden Turniere, wo Serena sich dann eben wirklich am Netz zu Jelena Jankovic beugt und sagt, hey, wirklich, das macht Justine, aber nicht ich.
Ja, eine legendäre Szene von Serena Williams beziehungsweise damals dann von Justine.
Double Trouble. 180! Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
2003 war ein großartiges Jahr, was Grand Slams anging. Sie hat Justine Henin noch das Halbfinale erreicht in Wimbledon und konnte dann die US Open gewinnen, wieder gegen Kim Clijsters. Die haben damals, ich glaube im Jahr 2003, haben sie 720 Mal gegeneinander gespielt und immer in späteren Runden natürlich, weil sie Nachbarn in der Weltrangliste waren, haben sie sich sehr häufig im Finale gegenübergestanden. Und auch da gab es ein legendäres Spiel, damals das Halbfinale von Justine Henin gegen Jennifer Capriati vor, ja, ekstatischem Publikum, hatte damals Justine Henin 4-6, 7-5, 7-6 gewonnen. Und das zum Beispiel ist ein Match, was ich noch sehr gut erinnere und was damals wirklich für sehr viel Aufruhr gesorgt hat, weil es so unglaublich spannend und dramatisch damals war.
Ja, wenn ich mich korrekt erinnere, ging das spät in die Nacht, oder?
Genau.
Das war Teil, ja.
Des Super Saturdays damals.
War das damals auch am Super Saturday? Ich habe nämlich nicht so viele Infos gefunden.
Nein, Entschuldigung. Das Halbfinale war am Tag vorher. Super Saturday war dann das Finale gegen Kim Clijsters und die beiden anderen Halbfinals der Herren.
Ja, aber das Krasse, ja, also eben, ich habe es jetzt auch nicht ganz zusammenbekommen, aber das Krasse, glaube ich, war dem wirklich, wie lange dieses Match gegen Capriati dauerte. Und dann ging Anna, ich sagte jetzt immer Anna Adin, weil sie hier auch noch drin steht, aber Anna, wir nennen sie Justine Anna, ging damals ins Finale schon eher als leichte Außenseiterin rein, weil Kim Clijsters einen eher lockeren Sieg im Viertel- und Halbfinale drin hatte, die frischere Spielerin war, das erste Halbfinale gespielt hatte, und am Ende war sie es dann, die eben nicht die Nerven behielt gegen Anna, die das Match zwar, ja klar, hätte gewinnen können, aber nicht unbedingt hätte gewinnen müssen gegen Kim Clijsters. Und das hat Clijsters dann wiederum sehr zugesetzt, glaube ich, diese Niederlage, wo sie dann quasi so hätte gleichziehen können und wo es ja dann für sie auch noch ein paar Jahre dauerte, bis sie dann endlich ihren ersten Grand Slam-Titel holte.
Justine Henin hatte damals 2003 ihren ersten Titel bei den US Open geholt, gegen Kim Clijsters im Finale mit 7-5 und 6-1. Und dann am Ende des Jahres war sie dann die Nummer 1 der Weltrangliste, beziehungsweise Anfang 2004 wurde sie die Nummer 1 der Weltrangliste, als sie Sydney erst gewann, im Finale gegen Amélie Mauresmo, und dann auch das Finale der Australian Open wieder gewann, auch dieses Mal wieder gegen Kim Clijsters. Auch das ein wirklich hervorragendes Spiel damals, 6-3, 4-6, 6-3. Und was du sagst, sie war so ein bisschen die Nemesis von Kim Clijsters. Am Anfang, sie hat am Ende, wie gesagt, 12-13. Am Anfang, beziehungsweise in dieser Phase, konnte sie sehr häufig gegen Kim Clijsters gewinnen.
Also das war das Spannende, wirklich eine Rivalität zwischen den beiden. Clijsters startete besser, hatte die ersten größeren Erfolge dann auch gegen Renin, und die holte dann in so großen Matches die Siege gegen Kleister. Später war es dann wieder ein bisschen ausgeglichener. Es gab auch noch ein sehr gutes Match im Comeback-Jahr von, oder zwei sehr gute Matches eigentlich im Comeback-Jahr von Renin, die sie beide verlor, die sie auch wahrscheinlich verkraften kann, wenn sie dann zurückblickt auf diese gewonnenen Grand-Slam-Finals. Und die Rivalität sollte nicht unterschätzt werden. Es war jetzt nicht so, dass die beiden sich in irgendeiner Form gehasst haben oder sowas, oder wirklich offen konfrontativ miteinander umgegangen sind, aber man merkte, da war wirklich nicht viel, viel Liebe zwischen den beiden und nicht so viele Sympathien zwischen den beiden. Und es wurde damals auch durchaus in den Medien gehypt, und beide wurden, der Geschichte wurde auch durchaus in den Medien aufbereitet, und es war so eine der großen Tennisgeschichten für ein paar Jahre, die Rivalität zwischen Anna und Kleisters.
Wenn uns die Tennisgeschichte eins lehrt, dann immer, wenn zwei Spieler oder Spielerinnen aus einem Land gleichzeitig die gleichen Erfolge haben, gibt es fast immer eine Rivalität. Ich habe es selten erlebt, dass wir zwei Spieler oder Spielerinnen hatten aus einem Land, die um die gleichen Titel gekämpft haben, die eine innige Freundschaft hatten. Vielleicht in den USA dann noch, vielleicht in Australien noch, aber bei den anderen Tennisnationen gab es das eher selten, dass die besten Spieler eines Landes dann wirklich auch noch gute Freunde waren.
Das sind halt häufig auch kleine Länder, das darf man nicht vergessen. Ja. Und sowas jetzt wie Belgien, ich meine, so viel Platz für die Aufmerksamkeit ist da wahrscheinlich am Ende gar nicht. Und ich weiß nicht mehr genau, wie da die Rivalität dann auch zwischen Flandern und
Wallonen.
Genau, auf dem, wie sehr das ein Faktor spielte, aber Kleist ist ja schon flämischsprachig und französischsprachig. Ich meine, dass es damals schon so ein klein bisschen zumindest mit reinprojiziert wurde, nicht unbedingt von den beiden, aber es war dann ja auch eine Geschichte, die dann später groß aufkam, als Belgien erst den Fed Cup mal gewann, dass es dann größere Probleme gab um den Fed Cup später. Also die beiden waren sich auch in dem Kontext nicht immer ganz grün, aber soweit ich weiß, haben sie später quasi Frieden miteinander geschlossen, falls der überhaupt jemals benötigt wurde.
Wir müssen über die French Open und Justine Henin sprechen, weil 2005, 2006, 2007 gewann sie dieses Turnier, 2006 und 2007 jeweils ohne Satzverlust, und hat 2010 dann nochmal dort gespielt, weil 2008, 2009 war sie dann nicht dabei, darüber sprechen wir gleich noch. Aber Justine Henin war, und das haben wir eben schon gesagt, einmal eine ganze Zeit lang die beste Sandplatzspielerin der Welt. Sie hat auf dem Sand, hat sie damals eine Dominanz gehabt über 3 Jahre hinweg, die sonst nur Rafael Nadal, wo wir von Rafael Nadal noch sprechen können, der eine ähnliche Dominanz hatte, zwar über einen längeren Zeitraum, aber insgesamt war damals Justine Henin, und das können wir fast sagen, auf Sand quasi unschlagbar. Ich habe hier nochmal ein Turnier von Berlin 2005, wo sie ein hervorragendes Turnier hatte. Was für ein wunderbar besetztes Turnier war das damals. Maria Kirilenko in der zweiten Runde, Maria Sharapova im Viertelfinale, Patty Schnieder im Halbfinale, Nadia Petrova im Finale. Dann hat sie genau diese Spielerinnen dann auch bei den French Open geschlagen, unter anderem Marie Pierce im Finale damals auseinandergenommen, Petrova und Maria Sharapova besiegt. Svetlana Kuznetsova war damals in einem absolut begeisternden Spiel. 2006 und 2007, wie gesagt, ohne Satzverlust die French Open gewonnen. Sie war auf dem Sand nur schwer zu knacken. Und da müssen wir dann nochmal drüber sprechen, woran lag es, dass sie auf dem Sand so schwer zu knacken war?
Ja, also erstmal noch ganz kurz zu dem, weil du das Turnier auch in Berlin erwähnst. Ich habe sie da wahrscheinlich auch, keine Ahnung, ich habe früher in Berlin gewohnt, ich habe sie wahrscheinlich 8-mal, 9-mal, 10-mal, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh dort spielen sehen. Und eins der besten Matches, was ich je live gesehen habe, war das Finale 2006, was sie gegen Nadia Petrova zwar verlor, wodurch Nadia Petrova dann noch so ein bisschen die Favoritin oder Co-Favoritin auf dem French Open-Titel wurde, aber das war eins der spektakulärsten Matches, was ich wirklich je live gesehen habe. Ich weiß nicht, ob irgendwer, der hier zuhört, damals auch dabei war. Es fand zeitgleich, wenn ich mich erinnere, statt zu einem der Nadal-Federer-Matches, wahrscheinlich in Rom damals. Und es war von der Qualität auf ähnlich hohem Niveau und es hat riesigen Spaß gemacht. Und was hat sie so ausgezeichnet? Es war im Endeffekt wie komplett ihr Spiel war. Sie hatte einen guten Aufschlag dafür, wie groß sie war. Sie hatte einen sehr guten Return. Sie hat einfach sehr viele Bälle zurückbekommen, hat viele zurückgeblockt oder war dann eben auch in der Lage, die tief oder mit Winkeln zu spielen. Und Winkel war halt natürlich ein Stichwort für sie. Einfach weil sie diese Rückhand hatte, weil sie dieses Handgelenk hatte, mit dem sie einfach auf der Rückhand Winkel spielen konnte und dann ordentlichen Topspin reinlegen konnte. Auf der Vorhand konnte sie sowohl Topspin als auch flach spielen. Sie hatte ein sehr, sehr gutes Netzspiel und sie hat eine sehr gute Beinarbeit gehabt. Sie war wirklich im Endeffekt eine ziemlich komplette Spielerin, wenn man außer Acht lässt, dass sie eben immer wieder verletzt gewesen ist und dass sie mit den Nerven zu tun hatte. Aber davon ab war sie so ein bisschen diese komplette Spielerin und galt wirklich eben als die weibliche Fedre. Das ist ein Vergleich, der damals ohne großes Aufhebens gemacht wurde, weil er doch sehr auf der Hand lag vom Spiel her und wie sie das aufgezogen hat. Und vielleicht wäre das auch die Fedre-Karriere auf Sand gewesen, wenn Nadal nicht da gewesen wäre. Vielleicht hätte er mit seinem Spiel, mit seinem variablen Spiel, mit den ganzen Spins und den Winkeln ähnlich erfolgreich sein können. Wir werden es nie rausfinden. Anne war es auf jeden Fall und hätte vielleicht sogar noch mehr Erfolge holen können, wenn ihre Karriere länger gewesen wäre.
Mhm. Justine, ne, wie gesagt, dreimal hintereinander hat sie die French Open gewonnen und hatte dann 2010, als sie da nochmal zurückgekehrt ist, eine Phase von 40 aufeinanderfolgen gewonnenen Sätzen, die sie dort bei den French Open hatte. Auch das ist ein Rekord, der bis heute nicht gebrochen worden ist. 2008 hatte sie dann das Viertelfinale bei den Australian Open erreicht, war immer noch die Nummer 1 der Weltrangliste, hatte dann aber ein wenig schlechtere Ergebnisse als für 2008. Dann weitergegangen sind. Sie ist in Miami, ist sie im Viertelfinale gegen Serena Williams ausgeschieden, damals mit einer ganz, ganz klaren Niederlage. Hat dann in Berlin in der zweiten Runde gegen Dinara Safina verloren, die damals die 17 der Weltrangliste wurde, mit in drei Sätzen. Hatte dann das Turnier in Rom abgesagt und hatte Müdigkeit vorgeschoben. Und am 14. Mai 2008, wirklich nur ein paar Tage vor den French Open, hatte sie völlig überraschend ihren Rücktritt erklärt und hat dann auch gesagt und hat auch die WTA gebeten, dass man sie sofort von allen Ranglisten streicht. Sie würde jetzt ihren Rücktritt bekannt geben, wolle in Zukunft nur noch in der Charity dann tätig sein. Das war damals ein absoluter Paukenschlag, der durch die Tenniswelt gegangen ist.
Ja, vielleicht sogar ein bisschen Sondergleichen aus der Zeit. Ich weiß noch nicht, ob wir heute einen Vergleich an der Hand hätten, weil die absoluten Legenden, die wir jetzt haben, die sind alle schon im Alter, wo man jetzt völlig überrascht wäre, wenn die zurücktreten würden. Und sie war damals eben noch nicht in dem Alter. Man darf nicht vergessen, sie hat 2007 eins der besseren Jahre der Tennisgeschichte hingelegt. Und sie hatte damals 63-4 Siege. Sie hatte die Australian Open 2007 abgesagt, weil sie sich von ihrem Mann getrennt hatte. Und das relativ überraschend, sowohl die Trennung als auch die Absage, und war danach komplett dominant. Hätte sie nicht diese Halbfinalniederlage in Wimbledon gehabt gegen Marion Bartoli, dann hätte sie wahrscheinlich wirklich eins der allerbesten Jahre der Tennisgeschichte hingelegt. Und das war für sie damals ziemlich bitter, dass sie das verloren hat, aber davon ab war es wirklich ziemlich perfekt. Sie hatte unter anderem gegen Serena Williams bei dem French Open in Wimbledon und bei den US Open gewonnen. So gut, so dominant war sie, hatte dann dieses Jahresabschlussturnier, wo sie unter anderem gegen Bartoli so ein bisschen Revanche genommen hatte mit einem 6-0, 6-0 Sieg, dann ein sehr, sehr enges, wie auch sehr gutes Finale gehabt gegen Sharapova, ein Match, an das ich mich gut erinnere, verliert dann gegen Sharapova bei den Australian Open, und da wirkte sie schon so ein bisschen platt, da war sie so ein bisschen fast, ja, als hätte sie nicht genug Erholung, vielleicht auch emotionale Erholung nach dem Jahr 2007 bekommen, und dann ging irgendwie nicht mehr so richtig viel in den kommenden Monaten, trotzdem war irgendwie nicht abzusehen, dass sie zurücktreten würde und dann eben ja auch diese sehr symbolische Geste ziehen würde und sich aus der Weltrangliste rausnimmt, einfach um wahrscheinlich auch für sich selber dann Schlusskapitel zu setzen in dem Moment. Und das kam definitiv extrem überraschend. Das hatte keiner so kommen sehen. Es gab auch nicht so richtig viele Gerüchte in den Tagen davor. Es war eher noch so ein bisschen, okay, ist sie platt, hat sie wieder eine Krankheit, wie zum Beispiel 2004 oder was ist da los? Aber den Rücktritt, den hatte, glaube ich, kaum jemand kommen sehen.
Sie war dann tatsächlich von der Bildfläche verschwunden, hatte dann auch nicht mehr sich im Tennis an sich gezeigt, aber es gab dann Ende 2009 die Gerüchte, Mensch, vielleicht kommt sie ja doch wieder. Und dann hatte sie am gleichen Tag ihren Rücktritt bekannt gegeben und trat dann mit einer Wildcard, weil sie nicht gerankt war als Spielerin, weil sie ja auch rausgenommen worden war. Sie wäre sowieso nach anderthalb Jahren oder ein Dreivierteljahr nicht mehr gerankt gewesen. Aber sie trat in Brisbane an mit einer Wildcard, konnte damals das Finale erreichen, wo sie dann symbolischerweise wieder gegen Kim Clijsters verlor in drei Sätzen, 7-6 im dritten Satz, 8-6 gegen der Tiebreak des dritten Satzes aus. Und dann erreichte sie damals dann auch aus dem Stand heraus quasi das Finale bei den Australian Open. Das war ein Comeback, auch wieder wie ein Paukenschlag.
Ja, und auch da traf sie wieder auf eine andere alte Bekannte, auf Nadia Petrova, die so ein bisschen sich die Jahre lang die Zähne ausgebissen hatte an Anne, die häufig nah dran war, aber die dann am Ende ein ganz klein bisschen zu eindimensional war für Ne, selbst in diesem Comeback. Und das Comeback war damals eine spektakuläre Sache. Sie hat dann später auch gesagt, sie war so ein bisschen beeinflusst von dem Comeback von Kleisters, wo sie gesehen hatte, hey, da ist noch was möglich. Sie wollte dann auch eben so ein bisschen das Tennis auf ihre Art und Weise verlassen, wo sie dann das Gefühl hatte, okay, sie könnte noch mal so ein bisschen eine Liebe zurückgewinnen zum Tennis und einfach schauen, dass sie es genießen kann, was dort passiert. Denn genießen, das war jetzt nicht etwas, was man so sehr mit ihr assoziiert hat, zumindest mit dem Eindruck, den sie nach außen gegeben hat für ihre erste Karriere. Und das zweite sollte dann genießen sein. Sie hatte dann noch ein größeres New York Times Interview während dieser Australian Open. Ich glaube, es war damals nach dem Zweitrundenmatch gegen Elena Dementieva, auf das ganz viele gewartet haben. Eine super enge Geschichte. Dementieva war damals in super Form, Nummer 5 der Welt. Beide treffen in der zweiten Runde aufeinander. Anna gewinnt es und dann gab es so dieses New York Times Interview. Und da hat sie das dann eben auch nochmal so erzählt. Hey, Es war aus der Liebe zum Tennis und man hat ihr zumindest ein bisschen mehr Spaß dann auch angemerkt. Und zwar war ein richtig gutes Turnier, was sie gespielt hat, ein Finale, was sie sogar nicht unbedingt hätte gewinnen können, aber vielleicht sogar noch enger hätte gestalten können gegen Serena Williams. Und da sah es so aus, hey, sie ist auf jeden Fall wieder zurück. Sie ist auf dem Niveau unterwegs, wo sie zumindest eine Top-5-Spielerin wieder in der Welt sein könnte für die nächsten 2-3 Jahre.
2010 gewann sie dann auch nochmal das Turnier in Stuttgart, damals im Finale gegen Sam Stosur. In Sertogenbosch konnte sie dann nochmal gewinnen. In der ersten Runde besiegte sie damals die in der Weltrangliste an 55 stehende deutsche Angelique Kerber, die dann später ja auch ihrerseits den ein oder anderen Erfolg feiern konnte. Aber es ging nicht mehr so richtig weiter. Auch von vielen Verletzungen geplagt, konnte sie in Wimbledon nur das Achtelfinale erreichen, schied dann wieder gegen Kim Kleisters aus. Und ihr letztes aktives Match auf der Tour bestritt sie bei den Australian Open, nachdem sie eine längere Verletzungspause dann nochmal hatte, konnte sie Sania Mirza in der ersten Runde besiegen, dann Elena Baltacha aus Großbritannien und dann in der dritten Runde verlor sie gegen Svetlana Kuznetsova und das war dann quasi der Ausklang ihrer Karriere. Danach ist sie zurückgetreten und danach gab es dann kein weiteres Match mehr von Justine. Wir müssen allerdings noch über eine Geschichte sprechen, die damals den Namen immer so ein bisschen umwehte. Wir wollen hier nichts außen vor lassen. 2003 gab es schon Dopinganschuldigungen, damals auch aus dem Bereich der Belgier. Es gab einen großen FAZ-Artikel, wo dann zum Beispiel auch Philipp de Wölf damals gesagt hat, Mensch, du, die Physis, die Justine hier aufgebaut hat, das ist aber auch nicht normal. Alle vermieden sie damals wie der Teufel das Weihwasser, das Wort Doping. Aber diese Gerüchte umwehten Justine eigentlich quasi durch ihre gesamte Karriere.
Ja, nicht nur sie natürlich. Die Gerüchte gab es immer wieder im Tennis. Tennis, das war die Zeit, wo sich Tennis geändert hat. Also nicht, dass es nicht vorher schon Doping im Tennis gab und wenn es nur das Kokain der 80er Jahre gewesen ist. Aber Tennis änderte sich dahingehend, dass es wirklich ein sehr, sehr physischer Sport wurde. Und einfach dadurch, dass die Belege langsamer wurden, dass eben mehr möglich wurde durch die Seiten, dass die Bälle sich verändert haben, dass sich einfach dieser ganze Sport mehr in den Ausdauer und in den physischen Abnutzungskampf verändert hat. Und sie gehörte zu der Generation, die so ein bisschen in dieses neue Tennis reingekommen ist. Und du hast recht, es gab nie so diesen ultimativen Beweis. Es war eher so ein bisschen wie bei Nadal, den ja auch über Jahre lang primär aus der französischen Presse Dopingvorwürfe begleitet haben. Bei beiden ist nie was bewiesen worden. Bei beiden muss man dann immer dazu sagen, dass Tennis und seine Anti-Doping-Politik nicht als sonderlich transparent galten, noch bis vor kurzem nicht sonderlich transparent galten und dass es eben immer wieder Gerüchte gab, was dort alles sein könnte, aber wie gesagt, den Beweis gab es nicht, was bei ihr natürlich schon so ist, sie hat ihrem Körper sehr, sehr viel abverlangt, sie war wirklich häufig verletzt, das zieht sich durch ihre Karriere, dass sie sehr gute Phasen hatte und dass sie dann wieder eine Phase hatte, wo der Körper so ein bisschen zusammengebrochen ist, das kann völlig natürlich sein, da müssen wir jetzt nichts unterstellen, es kann aber eben auch ein Zeichen dafür sein, dass der Körper sehr gefordert wird, entweder durch den Sport oder dadurch, wie er trainiert wird oder wie mit ihm umgegangen wird. Und du sagst, wir sollten es nicht verschweigen, einfach weil es immer wieder ein Thema um sie herum war. Es gab nie den Beweis und wir werden ihn wahrscheinlich auch nie finden in die eine oder andere Richtung.
Wir werden es nicht finden und wie gesagt, wir wollten es nicht verschweigen, deswegen gibt es diese Information noch dazu. Sie hat danach noch, sie hat ein Tenniszentrum gegründet, sie war zwischendurch sogar mal Coach von Elina Svitolina kurze Zeit, aber so richtig im Tennis zurückgesehen haben wir sie nicht mehr. Da haben wir andere Spielerinnen erlebt, die mehr im Tennis dann gemacht haben. Es ist relativ still um sie dann auch geworden.
Ja, einmal im Jahr ist sie so bei dem French Open dabei, macht die Expertin auch fürs französische Fernsehen, hat es zumindest in den letzten Jahren gemacht. Ich gehe davon aus, dass sie da weiterhin in irgendeiner Form eingebunden sein wird, hat mittlerweile 2 Kinder. Viele hatten erwartet, dass sie vielleicht aktiver ins Coaching geht. Sie hat immer mal wieder Spielerinnen, die sie über ihre Akademie betreut, aber eben nicht, wo sie dann 30 Wochen im Jahr mitreist, sondern eher so eine Consultant-Rolle. Und ich denke, das passt ganz gut. Sie hatte eben wirklich dieses technisch sehr feine Spiel. Ist die Frage, wie sehr lässt sich sowas natürlich vermitteln an andere Spielerinnen, aber sie wird schon ziemlich genau wissen, was sie dort tut. Aber sie hat in keinster Weise im Anschluss das Rampenlicht gesucht und wollte, sagen wir, für jede BBC-Übertragung dabei sein oder hatte so einen Spaß, sich eloquent zu vermarkten, dass wir sie jetzt, weiß ich, auf Twitter oder Instagram ganz super aktiv sehen. Und ich glaube, es hat ja auch nicht zu ihr gepasst. Sie wirkte immer wie jemand, der nicht nur das Leben, sondern auch das Tennis sehr ernst genommen hat, sich damit absolute Arbeit reingestürzt hat, aber wenn es gut war, war es dann eben auch gut.
2016 ist sie in die Tennis Hall of Fame dann noch aufgenommen worden, aber das sind die Nachrichten, die es um sie gibt. Was bleibt, ist auch unter anderem der Spruch von John McEnroe, Justine, ne, hat die schönste Rückhand, die es im Männer- und im Damen-Tennis gibt, und ich möchte das unterstützen, weil sie hatte eine Zeit lang wirklich, also ich bin ja auch ein Fetischist für einhändige Rückhand, sie hatte die schönste Rückhand im Tennis.
Ja, und ich meine, Federer wird natürlich in den letzten 15 Jahren immer so als das groß leuchtende Beispiel muss herhalten. Wir wissen auch, er hat nicht die beste Rückhand in den letzten Jahren unbedingt gehabt oder einhändige Rückhand gehabt im Männertennis. Da gab es andere, die zumindest ähnliches oder gleiches Niveau wie er erreicht haben. Aber ne, wenn man sich das allein technisch anguckt, würde ich behaupten, war besser. Einfach, weil sie einen sehr guten Topspin in der Rückhand drin hatte, trotzdem einen richtig guten Slice drin hatte, weil sie Linie entlang gehen konnte, weil sie eben wirklich cross gegen jede Spielerin mithalten konnte. Es war bei ihr eher so ein bisschen die Vorhand, die ab und an gewackelt hatte, und die war schon spektakulär gut, aber mit der Rückhand konnte sie alles. Und wenn man dann einfach überlegt, dass sie nicht die allergrößte gewesen ist, dass sie da eben wirklich sehr viel über die Technik machen musste und wann sie den Ball genommen hat, dann kann man McEnroe zumindest zustimmen, dass sie über eine Zeit lang die beste Rückhand der Welt hatte.
Schönes Schlusswort hier für unsere Vorstellung von Justine Henin, die ihr sicherlich, wenn ihr Tennis in den Nullerjahren geguckt habt, dann auch immer mal wieder gesehen habt, die zwischendurch die bestimmende Spielerin der Tenniswelt war, die zwischendurch bei den French Open nicht zu besiegen war, die ein tolles Privatduell quasi gegen Kim Clijsters hatte, die für Kontroversen gesorgt hat, die aber vor allen Dingen nie langweilig war und die man sich immer sehr, sehr gut angucken konnte. Justine, ne, die Nummer 1 in unserem Programm, die hat uns unserem quasi Überbrückungsprogramm, bis die neue Saison losgeht. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir hier machen. Wenn euch das gefällt, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Sagt es weiter, dass ihr hier einen Podcast kennt, den es über Tennis gibt, der euch gefällt. Und dann freuen wir uns jetzt schon auf die neue Saison und freut euch auf die nächsten 3 Sendungen, weil wir sprechen noch über Gustavo Kuerten, über Dinara Safina und über David Nalbandian. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.